Yo, schönen guten Tag zur zweiten Episode des Agentic Punk Podcasts. Mein Name ist Roman Zenner und heute spreche ich mit Frank Leue über Präferenzen, über Geschmackspräferenzen, vor allen Dingen was den Bereich Wein angeht. Frank habe ich getroffen oder wieder getroffen auf der K5 in Berlin. Da saßen wir oder standen wir zusammen bei der Currywurstbude. Schöne Grüße. Es war sehr leckere Currywurst. Er wohnt ja mittlerweile in Zürich. Da gibt es nicht so gute Currywurst, habe ich mir erzählen lassen. Jedenfalls haben wir sie da sehr genossen. Aber es ging eigentlich um Wein. Wein ist das ist der Inhalt von Nomi, einer Wein-App, eines Weinassistenten besser gesagt. Basierend auf WhatsApp als Eingabe- und Ausgabekanal, als Kommunikationskanal. Und die Grundidee ist, dass man über Gespräche mit dem Weinassistenten sein Geschmacksprofil, seine Präferenzen schärfen kann und so letztlich immer bessere Empfehlungen bekommen kann, was den eigenen Weingeschmack angeht. Das hilft dabei, neue Weine zu entdecken, hilft dabei vielleicht für gewisse Situationen Weine auszusuchen und hat den charmanten Vorteil, dass man vielleicht so einem Assistenten eher mal vermeintlich peinlichere Fragen stellt, als man es einem oder einer Weinhändlerin stellen würde. Zum Beispiel, ist es okay, den 5 € Roséwein aus dem Aldi zu kaufen? So, da haben wir drüber gesprochen. Ist ein sehr schönes Gespräch geworden über, ja, wie man sowas überhaupt aufsetzt und wie man sozusagen einen Consumer-Based Agent baut, der eben nicht primär händlergetrieben ist, sondern der wirklich dazu da ist, auf der Seite des Konsumenten, der Konsumentin zu stehen, um tatsächlich dieses Profil immer weiter zu schärfen, Vertrauen aufzubauen. Hört mal rein. Ich würde sagen, dann viel Spaß dabei bei der Episode und wir hören uns. Bis dann. Tschüss. Schönen guten Morgen, Frank.
Hallo Roman, freut mich hier zu sein.
Ja, schön dich zu sehen. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
Sehr gerne.
Erzähl doch mal, wer du bist und was du und was ihr so macht.
Genau, also mein Name ist Frank Leue, ich bin der Co-Founder von Nuance Labs. Dort beschäftigen wir uns damit, die Nuancen menschlichen Verhaltens zu verstehen. Und zwar speziell im Bereich, was sind persönliche Präferenzen, wie lassen die sich vielleicht digitalisieren, so dass man die auch jemandem mitteilen kann, der eventuell mich noch gar nicht kennt. Mhm. Das ist das, was wir im Groben machen.
Mhm. Und das ist sozusagen jetzt die allgemeine Plattform, aber ihr habt darauf ja basierend ein konkretes Produkt gebaut, oder? Baut ihr gerade so
genau.
Einen Service?
Ja. Richtig. Also gestartet haben wir im Weinbereich tatsächlich zum einen, weil das meine Passion ist seit vielen Jahren, ich da sehr viel Erfahrung gesammelt habe, sehr viel Einblicke in die Industrie habe und es auch einfach ein großes, ungelöstes Problem gibt. Und zwar versteht eigentlich gut 80% der Weintrinker verstehen ihre eigenen Nuancen überhaupt gar nicht. Mhm. Und wie will man das denn schaffen, dann wenn man nicht mal weiß, wer man als Weintrinker ist, eigentlich für sich selbst den besten Wein zu finden. Also das ist im Grunde genommen das Problem, vor dem 80% der Leute stehen. Und wir, wie gesagt, denken, dass es da unheimliches Potenzial gibt, zum einen die Leute dazu zu bringen, rauszufinden, wer bin ich denn, wenn ich Wein trinke und wer möchte ich sein? Also wer muss ich denn sein überhaupt? Ich glaube, viele Leute verstellen sich auch, wenn es um Wein geht. Und wir haben dort jetzt angefangen mit den ersten Tests. Wir haben Prototypen gebaut für verschiedene Sachen. Und was wir sehen, ist halt schon ein fundamentaler Shift in der Art und Weise, wie man über Wein nachdenkt, wenn man dort einen neuen Weg geht.
Mhm. Bevor wir auf den neuen Weg gehen, sag doch mal vielleicht ganz kurz, was ist denn der alte Weg? Also sozusagen, wenn jemand sich mit dem Gedanken beschäftigt, Wein kaufen zu wollen, entweder für sich selbst oder weil er ihn verschenken möchte, was ist denn der klassische Weg und was wäre der Weg, den ihr jetzt sozusagen eingeschlagen seid?
Ja, ich glaube, der klassische Weg ist relativ straightforward. Also irgendwo entdeckt man ein Wein, sei es jetzt bei einem Freund, durch eine Empfehlung oder durch einen Händler, durch eine Empfehlung oder durch Media, sonst irgendwas. Wir sagen immer so, die Weinbrille, die ist eigentlich ständig an. Und je nachdem, wo man den Wein dann aufschnappt, nimmt man den im besten Fall mit in den nächsten Tag oder in die nächste Woche, wenn man dann mal wieder eine Weinbestellung machen muss oder möchte und googelt im besten Fall wahrscheinlich danach, wo es den Wein gibt. Und dann wird der Händler mit dem besten Preis, der besten Verfügbarkeit und der größten Auswahl wahrscheinlich den Kauf gewinnen, weil das relativ klar schon ist, weil der Kunde mit einem guten oder mit einem sehr spezifischen Intent, mit einem speziellen Produkt halt in den Shop reinkommt. Und das ist, glaube ich, so der klassische E-Commerce-Funnel. Das ist kein großes Geheimnis. Was aber im E-Commerce-Funnel immer nicht beachtet wird, ist einfach der ganze Discovery-Teil, beziehungsweise man ist sich irgendwie im Klaren darüber, dass es einen Discovery-Teil gibt, aber kein Händler kümmert sich so richtig stark um den Discovery-Teil, weil alle Händler mehr oder weil viele Händler, muss ich relativieren, weil viele Händler sich einfach sehr auf den transaktionellen Teil fokussieren aus verständlichen Gründen. Da gibt's auch genug zu tun. Und wir sind halt der festen Überzeugung, dass man heutzutage im Discovery-Teil schon viel, viel mehr Relevanz erzeugen kann, wenn man die Präferenzen richtig versteht. Und das funktioniert eigentlich, um vielleicht das erste Buzzword zu droppen. Das funktioniert natürlich mit dem ganzen Thema Agentic und AI ganz hervorragend gut, weil das natürlich die Präferenzerkennungsmaschinen par excellence sind. Nur, wie man es genau macht, das hat noch keiner so richtig rausgefunden. Da sind alle gerade am Überlegen, wie das funktioniert, und deswegen fokussieren wir uns genau auf diesen Teil.
Und das ist jetzt der perfekte Einstieg. Dann erzähl doch mal, was ihr dann tatsächlich konkret gemacht habt, um diese Discovery, ich sag mal, in die Agentic World zu bringen.
Genau, also was haben wir? Wir haben gesehen, dass Kunden mehr oder weniger ihre Weinentdeckung in irgendeiner Art und Weise artikulieren wollen, aber die Einstiege dazu ziemlich schwierig sind. Der beste natürliche Einstieg, um über Wein zu sprechen, ist halt tatsächlich ein Gespräch, so wie man es eigentlich beim Händler tun würde, aber viele Leute schaffen es halt einfach nicht oder wollen gar nicht zu einem Fachhändler gehen und ihm erklären, was sie denn wollen, weil es teilweise zu, ja, vielleicht teilweise zu befremdlich ist, zuzugeben, dass man den 5-Euro Rosé vom Discounter doch ganz gut findet und einfach mehr davon haben möchte. Ich glaube, da gibt es ein hochgezogenes Augenbrauen bei vielen Händlern, was auch verständlich ist. Aber natürlich gibt es Leute, die halt so Wein trinken, und deswegen ist das ein möglicher Einstieg in den Wein. Oder ein anderer möglicher Einstieg ist, dass du vor einer Auswahl von mehreren Weinen stehst, nicht nur im Supermarkt, sondern auch in deinem Weinregal oder im Restaurant, und halt irgendeine Entscheidung treffen musst. Und alle diese Entscheidungsoberflächen lassen sich halt super gut heutzutage mit einem einfachen Chat abbilden. Und deswegen haben wir gesagt, hey, dann probieren wir es einfach in WhatsApp aus, und haben einen WhatsApp-Kanal aufgemacht, der 1:1 Kommunikation ist. Also es ist kein Gruppenchat in dem Sinne, sondern es ist eine echte 1:1 Kommunikation, so wie man das halt unter Freunden machen würde. Also man kann uns als Kontakt einspeichern und dann einfach einen Chat beginnen und fragen, hey, ich habe hier diesen und jenen Wein, was hältst du davon? Oder diesen und jenen Wein würde ich gerne zu diesem und jenem Essen machen, was aufmachen, was hältst du davon? Solche Einstiege ergeben sich dann ganz natürlich. Und wir sind gestartet mit der Annahme, dass die Leute halt eigentlich ein Versorgungsproblem lösen wollen, indem sie sagen wollen, ich habe XY gefunden und brauche jetzt einfach den besten Händler dafür und will dich suchen. Und das haben wir ihnen abgenommen, indem wir halt gesagt haben, gut, dann suchen wir für dich in einem Chat. Und wir haben aber relativ schnell gesehen, dass die Leute angefangen haben, rechts und links zu explorieren. Also es hat nicht lange gedauert, bis dann die ersten Leute gefragt haben, ja, passt der denn auch zu dem und dem Essen? Mhm. Oder weiß nicht, hat er vielleicht zu viel Säure für mich und so weiter und so fort. Also es hat von dort ganz viel, es haben sich einfach viele Wege geöffnet, und das fanden wir wahnsinnig faszinierend und haben wie sagt man immer so schön, während man fliegt, noch die Maschine gebaut. Und haben aus diesen Konversationen gelernt, was wir als nächstes bauen sollten, ausprobieren sollten. Und so haben wir uns vorwärts bewegt, immer weiter, und das machen wir bis heute. Und das der Chat ist mittlerweile so reich an Funktionalität, dass wir nun das Problem haben, dass wir in der Chat-Oberfläche die Funktionalität den Kunden erklären müssen. Also jetzt haben wir ein ganz anderes Luxusproblem, aber die Kunden lieben es.
Der Assistent heißt Nomi, oder? Spreche ich es richtig aus? Nomi.wine, genau. Ist die Adresse?
Genau, richtig. Nur so, wie man es spricht, einfach.
Nomi.wine. Okay. Das ist jetzt ein super spannender Punkt, denn die Frage ist ja, okay, die Idee war da, dass ihr sozusagen die Präferenzen ablesen möchtet und sozusagen ein besseres Angebot auf die entsprechenden Menschen zustellen wollt. Aber wie kommt es denn zum Bau? Wie baut man denn sowas?
Also rein auf der technischen Basis ist es im Grunde genommen ein Chatkanal mit einem LLM verknüpft. Das ist, glaube ich, die ganz große Oberfläche. Aber wenn man ein bisschen tiefer taucht, gibt es natürlich ein paar Herausforderungen dabei. Also das eine fängt an mit, wie erkenne ich denn im Chat, was zusammengehört? Weil alle LLM-Konversationen hauptsächlich turn-based sind. Also jedes Gespräch ist jeder Input ist im Grunde genommen das, was man vorher gesagt hat, mit übermittelt, um Kontext zu geben. Aber in einem WhatsApp-Chat zum Beispiel sind Kunden gewohnt, halt relativ schnell hintereinander zu schreiben. Also die Menschen allgemein gewohnt, relativ schnell zu schreiben, weil das halt der Gedankenfluss ist. Dann sagen sie, was ist mit dem Wein? Ach, und mit dem. Und während das LLM im Hintergrund noch denkt, überholt sich der Gedanke schon und der nächste Input kommt. Und in einem normalen oder in allen Chat-Tools, die man so kennt, ist der Input gesperrt, bis die Antwort kommt. Wie geht man mit solchen Sachen um? Oder was macht man, wenn jemand ein Bild von einem Weinlabel sendet? Also was möchte er denn dann eigentlich? Ist es denn ein Kaufintent oder möchte er jetzt irgendwie Informationen dazu haben? Und solche Sachen rauszufinden, dauert eine Weile, bis man weiß, welche Flows da die richtigen sind. Und das zu bauen ist im Grunde genommen auf einer rein technischen Basis, man nennt es ein Agent Loop. Das ist ein Modell, was von vielen großen LLMs mittlerweile supportet wird. Natürlich benutzen wir auch ein Tool-Chaining da drin, also dass der Agent weiß, welche Tools ihm zur Verfügung stehen, also wo er nachschauen müsste, wenn er Weininformationen braucht, wo er nachschauen müsste, wenn er Nutzerinformationen braucht. Landet halt alles nicht im Kontext, weil bekannterweise der Kontext endlich ist, auch wenn man jetzt irgendwie 1 Million Tokens hat, selbst da verhaspeln sich aber auch die Models und der Zeitverlust und der Kostenfaktor ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Genau, deswegen haben wir das jetzt als Agent Loop aufgesetzt mit Tools drin. Wir fangen jetzt an, ein eigenes kleines Modell zu trainieren. Klingt immer so fantastisch, aber es ist eigentlich gar nicht. Also eigentlich zu modifizieren. Wir tunen das ein bisschen auf Basis der Inputs, die wir bisher bekommen haben von den ersten Nutzern und können damit im Grunde genommen spezifischer auf Weinsachen reagieren.
Ja. Was würdest du sagen, wie technisch muss man sein, um das so auf die Beine zu stellen?
Das ist eine gute Frage. Also Vibe-Coden würde ich es nicht, weil letzten Endes, man muss schon noch genau verstehen, was unten drunter passiert. Also ich glaube allgemein zum Thema Vibe-Coding vielleicht ist faszinierend, wie schnell man Sachen auf die Beine bekommt und der Prototyp ist halt nicht mehr das Bottleneck, aber diese zugrunde liegende, die darunter liegende Schicht im Detail zu verstehen, ist halt immer noch wichtig, weil nur dann kann man wissen, was man oben drüber bauen kann. Das war in Technologie ehrlicherweise schon immer so. Ich konnte Webseiten eben nur bauen, wenn ich verstanden habe, wie der Transport funktioniert, damit ich halt performante Webseiten baue. Und das war halt ganz, ganz früher so. Und die Grundlagenschicht oder das Grundlagenverständnis geht nicht weg. Das heißt, wie technisch muss ich heute oder wie technisch gut muss ich aufgestellt sein, um sowas zu bauen? Ich glaube, als ambitionierter Bastler wird es relativ schnell eng. Also man braucht schon Engineering-Wissen, um auch zu verstehen, wie funktioniert Kontext, wie funktioniert das Retrieval, wie funktioniert letzten Endes auch das Model in sich selbst. Also warum gibt es halt bestimmte Grenzen? Wie kann ich die Grenzen auch wahren? Wie kann ich vielleicht versuchen, auch Grenzen für mich umzubiegen? Ja. Also das braucht schon ein bisschen Verständnis, ja.
Ja. Kannst du vielleicht kurz skizzieren, wie deine, sag mal so schön, Learning Journey war? Also wie du sozusagen zu dem Punkt gekommen bist, du hast ja einen technischen Background.
Ja.
Wie bist du dazu hingekommen, dass du halt dich in diese LLM-Thematik und in dieses Agentic Engineering reingedacht hast?
Zum einen finde ich neue Technologie immer wahnsinnig spannend. Also das ist, glaube ich, sicherlich ein großer Treiber. Zum anderen ist aber auch das Problem, was wir jetzt lösen, ein Problem, was ich schon vor 10 Jahren angefangen habe zu lösen. Ich hatte mal zu dem Zeitpunkt ein Startup im Weinbereich und da ging es schon darum, Präferenzen von Kunden zu erkennen. Wir hatten damals gemerkt, dass es halt eine gewisse technische Decke gibt, über die man nicht drüber kommt, ohne massiv Engineering-Kapazitäten, massiv Talent reinzuholen, weil es halt alles da ist, weil es noch mit Machine Learning im pursten Sinne tatsächlich nur funktioniert hätte. Und durch AI ist es im Grunde genommen so, dass der Zugang zu dieser wahnsinnigen Technologie eben einfacher geworden ist. Oder durch den Wandel in AI, muss man ja eigentlich sagen. Und ich bin dazu gekommen, wie gesagt, ich habe die Chance gesehen, das jetzt nochmal neu neu zu durchdenken, aus einer anderen Perspektive auch zu denken, weil was wir machen ist nicht ein klassisches, es ist halt kein klassisches Chatbot-Produkt, was man auf der Händlerseite findet, sondern es ist eigentlich eher ein, ja, unsere Kunden nennen es den guten Freund, den man in der Hosentasche mitträgt. Wir sind halt eher so, dass wir sagen, wir sind komplett auf der Kundenseite. Also wir agieren eher im Sinne des Kunden und sind nicht getrieben davon, ein bestimmtes Regal leer verkaufen zu müssen oder eine bestimmte Marge zu optimieren, weil wir sagen, das, was der Kunde eigentlich möchte, ist ja die bestmögliche, also die bestmögliche Weinempfehlung oder in jedem Bereich die bestmögliche, das bestmögliche Outcome für sich selber zu erreichen. Ja, das ist halt nicht immer das, was dem Händler auch am nächsten liegt. Und deswegen sind wir unabhängig von allen Händlern. Wir sind auch transparent in dem, was wir tun. Also wir wissen über den Kunden genau, was er für einen Geschmack hat und wir können es dem Kunden zurückspielen. Wir können deswegen auch sagen, weil wir deinen Geschmack kennen, wissen wir, welche Empfehlung du brauchst. Also wir können halt auch eine Begründung dafür geben, die der Kunde nachverfolgen kann. Und das verschafft halt ein bestimmtes Vertrauen und nur dieses Vertrauen ermöglicht es im Grunde genommen, dass der Kunde auch sich öffnet und sagt, ja, also eigentlich reicht mir der 5 Franken, der 5 Euro Rosé. Ich sitze gerade in Zürich seit 5 Jahren, deswegen rutscht manchmal die Währungsumrechnung durch. Ist das eigentlich die Grundvoraussetzung, das Vertrauen zu sagen, oder das Vertrauen ist die Grundvoraussetzung, um auch wirklich diese Präferenzen vom Kunden zu verstehen, weil also er wird sich nur in einer vertrauensvollen Umgebung öffnen und nur dann siehst du die Signale.
Signale ist ein guter Punkt. Das heißt, was ist denn das Signal, das ihr bekommt, bei dem ihr ausgeht, dass ihr eurem Ziel näher gekommen seid? Also worauf optimiert ihr? Also ihr optimiert ja scheinbar nicht auf Konversion, sondern optimiert ihr irgendwie auf das Vertrauen. Wie macht ihr das?
Also wir schauen uns natürlich an, wie groß ist die, man nennt es immer so schön Engagement, also wie engaged sind die Kunden mit uns, wie oft kommen sie zurück? Also eigentlich ganz klassische Produktmetriken und nicht E-Commerce-Metriken in dem Sinne, weil wir sagen, okay, uns bringt es mehr, wenn wir sehen, dass der Kunde zum Beispiel länger über ein Thema mit uns spricht, weil wir dann erstens besser verstehen, was er gerne hätte und außerdem ist es für den Kunden dann die Vorbereitung für einen sicheren Kauf auch eigentlich. Ja, also das sind die zwei Pole. Und das andere sind einfach natürlich Metriken wie wie oft kommen die Kunden wieder, wie viele Sessions haben sie pro Zeitraum X. Im Weinhandel ist es halt klassischerweise so, dass man als Händler den Kunden nur dann sieht, wenn das Regal schon leer ist oder wenn halt die große Not herrscht. Selten, wenn man in Shopping-Laune ist. Da gibt es natürlich auch Menschen, die das machen, aber die meisten Menschen kaufen halt sehr bedarfsdeckend ein und weniger vom Bedarf geweckt, könnte man sagen. Und deswegen sind wir in der Discovery auch interessiert.
Ja, verstehe ich. Okay, und du hast eben am Anfang gesagt, ich habe das mit 2 Personen gebaut, oder?
Ja, richtig. Also es ist ein 2-Personen-Projekt. Das bin ich und meine Frau. Und wir nörden das Thema auch ganz schrecklich schlimm. Ich aus einer Weinperspektive, eine Frau aus der Produktperspektive. Wir haben beide wir haben beide eine Produktmacke. Also wir denken sehr viel, sehr gerne in Produkten und in Kundenproblemen. Und deswegen ist das einfach was, wo man sich sehr gut die Zähne dran ausbeißen kann und auch einfach wahnsinnig viel zurückbekommt, wenn der Plan aufgeht.
Gab's so Dinge, die ihr überhaupt nicht vorausgesehen habt? Irgendwelche Gotchas, irgendwelche Überraschungen?
Ja, es gibt also so ganz harmlose Sachen. Also, dass mal jemand irgendwie ein Bild von der Cola-Dose schickt und sagt, gib mir mal was zu dem Wein. Das passiert natürlich auch. Das ist immer der beste Teil, weil wir bitten die Kunden auch sehr stark darum, es kaputt zu machen, einfach um zu sehen, wo die Grenzen sind. Eine andere Geschichte ist sicherlich, dass ein Kunde mal gefragt hat, hey, kannst du mir helfen, meinen Weinkeller zu organisieren? Und Omi hat dann gesagt, hey, ich kann jetzt aber nicht physisch vorbeikommen, aber wenn du mir jetzt alles schickst, was du drin hast, dann können wir mal durchgehen und das organisieren. Mhm. Und das sieht man halt nicht nur bei einem Kunden, sondern das versuchen mehrere Kunden tatsächlich zu machen und wir kommen denen dann produktmäßig entgegen, sodass man jetzt auch seine Weinsammlung dort drin zu einem gewissen Maß organisieren kann. Es gibt aber natürlich auch so ein bisschen eher heiklere Themen, könnte man sagen. Also es passiert halt schon mal, dass jemand einfach aus Test oder zum Testen einfach mal ein Kinderfoto von sich hochlädt.
Okay.
Und dann muss man natürlich überlegen, was macht man jetzt damit? Also wie reagiert man da drauf?
Okay.
Solche Dinge kommen halt einfach vor. Und wo sind da die Grenzen und wie geht man damit auch als Produkt um? Man hat eine gewisse Verantwortung, dem Nutzer gegenüber, beziehungsweise sich selbst als Unternehmen auch gegenüber.
Ja.
Und das sind schon heikle Sachen. Und ich glaube, das ist eines der Themen, warum viele noch, vor allen Dingen gerade im Enterprise oder ein bisschen drunterliegenden Bereich, davor zurückschrecken, sich halt sehr, sehr zu öffnen und halt irgendwie so einen Free Flow zu machen, sondern halt sehr streng ihre Bots reglementieren und es dann auf sehr wenig Themen einschränken, was aber halt der User Experience teilweise nicht so ganz zuträglich ist. Und ich finde es spannender, sich mit solchen Themen aktiv auseinanderzusetzen und fragen, was ist denn das Intent? Wie geht man damit um? Also wenn es jetzt harmloser Content ist, könnte man natürlich auch sagen, hey, es ist ein tolles Foto von ein tolles Picture, aber das gehört jetzt irgendwie nicht hierher und wir sind jetzt hier für den Wein. Man kann schon drauf eingehen und dann irgendwie wieder zurückleiten. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen plump formuliert, aber es gibt immer Wege, damit umzugehen.
Okay, das heißt, ich sehe oder ich höre raus, dass das auch wahrscheinlich ein großer Teil der täglichen Arbeit ist, oder dass ihr halt schaut, was da rauskommt aus den Gesprächen.
Ja, wir gucken es aber alles nicht, wir sitzen jetzt nicht 24 Stunden davor, wenn das sicherlich unterhaltsam wäre. Wir haben mittlerweile Agents dafür, wie könnte das anders sein, die für uns die Chats analysieren, aber nicht ins Blaue hinaus, sondern nach bestimmten Parametern. Also wir wollen halt gucken, oder die Agents schauen im Grunde genommen nach, wo hat die User-Interaktion gut geklappt, wo hat sie nicht geklappt, was gab es für Frustrationsmomente, was gab es halt auch für delightful Moments in der ganzen Geschichte und wir schauen eigentlich eher auf diese Momente und optimieren das Produkt entlang dieser Momente.
Okay.
Ja.
Das heißt, ist
dann auch nicht so zeitaufwendig, wie du vermutest.
Das heißt, nicht so wie in der Matrix, wo sozusagen ganz im Hintergrund der Code runterläuft und dir dann sozusagen die ganzen Geschichten und Gespräche.
Nein, das würde mich auch wahnsinnig machen, wahrscheinlich. Also das wäre ganz schön bedrückend.
Ja.
Gerade eben auch wieder mit dieser Matrix-Dystopie im Hintergrund. Ja, aber womit man schon viel zu tun hat, ist halt, sich natürlich um die Weiterentwicklung zu kümmern und zu überlegen, muss es jetzt das neue Model sein oder reicht irgendwie erstmal noch das alte? Was ist halt der Pain und Gain für jeden Switch? Weil jedes Model heißt auch wieder neues Testing. Also solche Dinge muss man sich dann eher überlegen. Beziehungsweise mit der wachsenden Userbasis wächst natürlich auch die Anzahl der Daten. Wie geht man damit um? Also so ganz, ganz klassische Engineering-Probleme muss man eben da auch lösen.
Kannst du mal so eine Größenordnung nennen, so wie viel Chats ihr so habt oder wie viel Gespräche ihr so habt?
Also was ich dir sagen kann, ist, dass wir sehen, dass so ein Kunde, wenn er bei uns eine Session anfängt, dass er zum Beispiel, das ist im Durchschnitt bis zu 15 Minuten dauert, dann ist irgendwie viele Kunden in der Zeit 11 bis 20 Messages senden.
Okay, das ist ja schon mehr als hier ist ein Bild und gib mir mal bitte mal eine Empfehlung.
Genau, also es kann auch einfach so kurz angebunden sein. Es funktioniert natürlich auch.
Ja.
Aber wir sehen gerade Leute, die wiederkommen, vertiefen häufig dann einfach die Konversationslänge. Und wir forcieren das auch ehrlicherweise, aus den genannten Gründen von vorhin. Aber wir funktionieren nur deswegen, oder wir können nur deswegen funktionieren, wenn wir wirklich verstehen, was der Kunde möchte. Und dieses Verständnis kriegen wir eigentlich nur über die Signale raus, die wir in der Konversation halten können. Und das ist halt entweder ein Bild oder ein Text oder eine Audionachricht. Und wir haben zum Beispiel ein Onboarding gebaut, was in der Konversation relativ schnell versucht rauszufinden, was das ungefähre Geschmacksprofil von dem Kunden ist, damit man innerhalb von 1,5 bis 2 Minuten eigentlich bessere Weinempfehlungen bekommen kann. Und das spielen wir dem Kunden auch so zurück. Also im typischen Fall, wenn man Nomi nutzt, wird man merken, dass am Anfang so 2, 3 Fragen eingesteuert werden, die in bestimmte Richtungen gehen. Und dann dann öffnet sich Nomi und sagt, hey, super, dass ich das jetzt weiß. Jetzt können wir zum Beispiel Folgendes machen. Wir können jetzt irgendwie besser Wein im Restaurant aussuchen, besser Wein irgendwie im nächsten Shoppingregal aussuchen oder neue Regionen entdecken. Und so schaffen wir das, dass Kunden auch Interesse haben, länger mit uns zu interagieren oder mit Nomi zu interagieren und länger auch oder häufiger auch wiederzukommen.
Ja? Was ich total interessant fand, ich habe jetzt zum ersten Mal über dich und über euch erfahren auf der K5, hast du einen Vortrag gehalten dieses Jahr in Berlin. Mhm. Und da war dieses Thema so Personal Assistance oder Consumer Assistance eben auch groß. Ja. Dass es eben nicht so um diese Effizienzsteigerungsdebatte geht, nach dem Motto, ich muss sehr schnell von A nach B kommen. Ich möchte diesen ganzen Einkaufsquatsch in Anführungszeichen sparen, sondern ich möchte wirklich das Gefühl haben, dass ich da einen persönlichen Freund oder eine Freundin habe, der ich mich anvertrauen kann, um auch mal die peinlichen Fragen zu stellen. Du hast ja von dem Aldi-Wein gesprochen und so, ne?
Ja.
Also, und das ist, glaube ich, natürlich der Weg dahin, weil man das Gefühl hat, okay, du willst eben nicht in 3 Schritten zum Ziel, sondern kannst auch ein paar, wie du sagst, du kannst ein bisschen rummeandern und ein paar Loops drehen.
Mhm. Ja, absolut. Also es ist wichtig, genau dem Kunden in dem Moment helfen zu können. Oder helfen klingt auch immer ein bisschen hilfebedürftig. Ich weiß nicht, ob die Kunden hilfebedürftig sind. Ich glaube, die Kunden sind vor allen Dingen interessiert und suchen einen Austausch. Aber dann halt da zu sein als dieser Gesprächspartner, das ist eigentlich die Aufgabe, die wir sehen für uns. Weil oft weiß der Kunde selber gar nicht, wo er am Ende endet. Vielleicht ist es ein Kauf, vielleicht aber auch einfach bloß ein neues Learning über irgendein Main-Detail, was ihn interessiert hat.
Ja.
Und wir betrachten das halt über alle Händler hinweg, dadurch, dass wir unabhängig sind. Und der Kunde weiß, dass wir unabhängig sind und kann nur aufgrund der Unabhängigkeit eigentlich sich öffnen. Hm. Würde er jetzt bei einem Händler XY zum Beispiel sein, dann wäre er entweder schon mit einem konkreten Moment da und dann ist die Anfrage im Chatbot häufig, such mir mal den besten Wein zum Schnitzel. Dann ist es halt sehr spezifisch auf einen bestimmten Moment schon gerichtet und gar nicht mehr so breit auf, ich würde gerne mehr Richtung die oder das Regionen, Rebsorte und so weiter und so fort, mich da irgendwie vorwärts bewegen, sondern es sind eigentlich immer sehr, sehr eng gefasste Konversationen.
Okay. Wie bringt ihr das Wissen in euren Bot? Also habt ihr eine Weindatenbank, Geschmacksprofil-Datenbank oder wie habt ihr das so aufgezogen?
Genau, also wir haben unsere eigene, genau wie du sagst, eine eigene Weindatenbank mit Geschmacksprofilen. Mhm. Weine, die wir nicht kennen, können wir mit einem primären Geschmacksprofil anreichern. Also das eins, wo wir sagen, der Wein kommt aus der Region, hat die Rebsorten aus dem Jahrgang, da wissen wir etwa, wie der funktioniert und können dem so seinen ersten Fingerabdruck verleihen. Wir sehen aber eben auch, dass Kunden das gerne korrigieren, wenn sie das Gefühl haben, dass es nicht richtig ist. Also sie sagen, hey, der ist in dem Jahrgang aber so oder so geraten. Wir haben, wir sprechen auch mit Winzern direkt tatsächlich und sie finden das ganz spannend, gerade eben diese Nuancen auch von ihrer Seite in das System reinzugeben und zu sagen, der Wein aus dem Jahrgang ist eigentlich so, aber in dem Jahrgang hat er halt irgendwie eine ganz andere Typizität. Aber ja, wir haben das, deswegen haben wir eine eigene Weindatenbank und das ist immer so der eine Teil, also wo kriege ich die Echtzeitdaten her für das Modell, aber wie gesagt, wir fangen jetzt eben auch an, ein eigenes Training zu machen, im kleinen Rahmen, um halt so weinspezifische Sachen noch besser abbilden zu können, die halt in den generellen Models so ein, wie wir finden, sehr rausgebügelt sind.
Ja, das glaube ich, dass man da nicht, dass man da, glaube ich, schon ein bisschen edgy sein muss. Das heißt, ihr habt nicht das Problem, dass da die Branche, der Markt skeptisch ist, sondern ihr bekommt die Daten tatsächlich.
Also ich glaube, die Daten an sich zu bekommen ist, also der Zugang zu den Daten in der Art, wie wir sie brauchen, ist kein großes Problem mehr, weil die Daten öffentlich verfügbar sind. Es gibt mittlerweile andere Services, die beschäftigen sich zum Beispiel nur mit der Preisentwicklung von Weinen. Und die leben alleine von öffentlichen Daten.
Okay.
Und dadurch, dass wir die Geschmackskompetenz haben oder die Geschmackskompetenz für die Weine haben, können wir aus wenig Basisdaten schon ein erstes Geschmacksprofil erstellen und das über die Zeit verbessern. Wir arbeiten aber auch mit Händlern zusammen und integrieren denen ihre Datenfeeds zum Beispiel komplett bei uns und haben dann die Möglichkeit, über die Daten, die der Händler hat, vielleicht 4-5 Datenpunkte mehr auch bei uns zu haben.
Okay, verstehe.
Ja.
Okay, vielleicht noch als letzte Frage. Kannst du ein, zwei Sätze sagen zum Thema WhatsApp als User Interface? Was habt ihr da gelernt? Was bietet ihr gerade oder was könnte man noch machen?
Wir nutzen WhatsApp, weil wir einen Einstieg in das Thema gesucht haben, der ohne viel Reibung funktioniert. Also der halt im Moment funktionieren kann, den man immer dabei haben kann. Und deswegen ist der Kanal einfach prädestiniert, weil WhatsApp im Dachraum eine unglaubliche Verbreitung hat und einfach Common Use ist. Es hat eine gewisse Vertrauenswürdigkeit unter den Kunden. Das ist uns wichtig, dass wir dass wir in einem vertrauenswürdigen Kanal unterwegs sind. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden. Die Herausforderung, die es so ein bisschen gibt damit, sind natürlich, das Interface an sich ist limitiert. Es ist halt Text, Bild, Video, ein paar Interaktionselemente, die sehr stark von WhatsApp reglementiert sind. Und ich glaube, ja, der eine oder andere wird es schon gesehen haben, WhatsApp ändert auch gerade die Politik, wie sie den Kanal anderen öffentlich zugänglich machen wollen, weil die haben natürlich auch mitbekommen, dass der ein oder andere Chatbot darüber läuft und sie nicht unbedingt Nutznießer sind im Moment. Mhm. Und Meta AI möchte ja auch irgendwo positioniert werden. Deswegen wird es da, glaube ich, ab September nochmal einige Verwerfungen geben. Aber letzten Endes funktioniert der Kanal für uns, und das war auch der Grund, warum wir gewählt haben, sehr gut als Einstieg, als erster Kontakt, als wirklich niedrige Einstiegsbarriere.
Ja, das mit anderen Worten, man spart sich dann diesen ganzen Aufwand und diesen ganzen Vorlauf, um erstmal eine eigene App irgendwie zu produzieren, die zu verteilen und dann anzufangen, eine Beziehung aufzubauen.
Exakt, ja.
Okay. Und was mir noch gerade aufgefallen ist, hast du eigentlich, da haben wir noch nie drüber gesprochen, aber hast du oder habt ihr so einen Hang zu oder einen Einblick in Kommunikationspsychologie und überhaupt Psychologie, um zu wissen, was kommt denn da als Sprache und wie reagiert man? Also das ist ja auch ein sehr nicht technisches Feld.
Ja, total. Das ist auch eines der spannendsten Sachen, deswegen ist Wein halt für uns bloß dieses eine Betätigungsfeld, weil es halt inhaltlich gut funktioniert, aber das ist eigentlich das Spannende, ist rauszufinden, okay, wie tickt der Kunde? Also im Wein speziell finden wir relativ schnell raus, auf welchem Level, auf welchem Weintrinker-Level einfach gesagt steht der und Kunde, und wir antworten auf der gleichen, also wir antworten auf Augenhöhe. Wir benutzen keine Fachexpertensprache für Leute, die gerade erst anfangen. Und wenn man nochmal rauszoomt, kann man das natürlich auch auf andere psychologische Modelle mappen, dass man rausfindet, ist das jetzt jemand, der eher abenteuerlustig ist, oder ist das jetzt jemand, der eher so, ja, der irgendwie Traditionalist ist, könnte man sagen. Also ich rede jetzt nicht über die bisschen outdated Modelle, aber ich glaube, es gibt die Idee so etwa, man findet das raus, wie die Leute, anhand der Interaktion findet man schon raus, was man für einen Counterpart hat, und man kann da sehr gut drauf eingehen, und das macht, glaube ich, auch die Magie, diese Interaktion aus.
Ich finde das total spannend. Du kannst dir fast vorstellen, das Buch zum Wein. Oder die Musik zum Buch zum Bein. Ne? Also ich meine, du kannst ja sozusagen, was die Präferenzen angeht, kannst ja wahrscheinlich auch dann rechts und links mal schauen, was da so passiert.
Genau, das ist eigentlich auch unser Ziel, dass wir sagen, wir machen dieses Präferenzprofil auch transportabel in andere Bereiche. Dass man sagen kann, hey, ich als Kunde bringe meine Präferenz mit zu einem Händler, der vielleicht Delikatessenfokus hat, und der kennt dann aber mein Profil. Und das könnte man aber halt für alle anderen oder viele, viele andere Kategorien genauso denken, dass man sagt, der Kunde bringt einfach seine Präferenz mit, anstatt der Händler. Jeder Händler baut die eigene Präferenzschicht auf und sieht aber eigentlich nur einen Ausschnitt, während der Kunde bei ihm ist, die niemals die ganze Wahrheit ist.
Das war ein cooles Schlusswort. Ich danke dir sehr, Frank, weil das war ein schöner Einblick, aber sozusagen gleichzeitig, was Nomi angeht, aber sozusagen was den Layer darunter angeht, nämlich dass es in der Tat um die Präferenzen geht und um die persönlichen Informationen und die persönlichen Befindlichkeiten der Menschen, und dass man das bei sich behält und eben nicht an Händler auslagert, sozusagen an dieser Stelle.
Exakt.
Danke dir sehr und wünsche euch, Alter, alles Gute für das Projekt und dass es wächst und gedeiht.
Vielen Dank und danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, sehr gerne. Mach's gut, bis dann. Tschüss.